Ja, wir begrüßen jetzt hier auf dem blauen Sofa Ulrike Dresener mit ihrem neuen Gedichtband Berührte Orte, der gerade bei Luchterhand erschienen ist. 1995 erschien der allererste Gedichtband Gedächtnisschleifen. Seither sind zwei Romane von Ulrike Dresener erschienen, Erzählungen und auch Essays. Und dieser Band nun ist entstanden, kann man sagen, im Anderswo oder im Zwischenräumen, denn viele dieser Gedichte handeln von Momenten, Situationen, Begegnungen, Konstellationen in Marokko, in Syrien, in Indien. Und eigentlich würde man denken, Ulrike Dresener, dass diese Reisen und ja auch die Befremdungen, die da geschehen, mit einem eher in Essays eingehen oder in Reisetagebücher. Also naheliegende erste Frage, wieso eigentlich Gedichte?
Ich glaube, aus der wirklich der Fremdheit der Begegnung heraus, was passiert denn, wenn man sich auf so eine Reise einlässt? An einen Ort, an dem man, ich in diesem Fall, wenn ich nach Marokko reise, ich verstehe die Sprache nicht. Das kennt man natürlich, ich bin alleine gereist. Gut, da gibt es Hilfssprachen, mit denen man sich verständigt, so Rudimente Französisch, Englisch, das geht holperig. Es kommt aber dann noch etwas Zweites hinzu. Ich kann auch die Schrift nicht lesen. Und jeder, der sowas mal gemacht hat, weiß, ich erinnere mich, ich bin 84 als Rucksacktouristin nach China gefahren, nach Kanton. Es gab dort gar nichts, keine internationalen Zeichen. Und wir stiegen aus dem Zug von Hongkong nach Kanton und ich musste auf die Toilette. So, und eine Menschenmenge in China unterwegs, in diesem riesen Bahnhof, tausende von Leuten wuselten herum. Um Gottes Willen, wo? Wo ist die Toilette? Da hilft nur eines, und das ist sozusagen das poetische Prinzip, das da plötzlich zum Tragen kommt. Ich muss mich anders orientieren. Ich gucke mir dann die Leute an und habe geschaut, ob ich sehe, wo sich Männlein und Weiblein voneinander trennen. Ja, und die Tür, wo nur Frauen durchgingen, war wahrscheinlich die Toilette. Nee, dann habe ich die aufgemacht. Das war phänomenal. Es war die Toilette. Aber wie sah die aus? Ein Riesenraum, so wie hier ungefähr, dieses Areal. Keinerlei Wände. Und hunderte von Frauen in bestimmten Posen mit Aufseherinnen dazwischen. Und alle 400 Köpfe richteten sich auf mich. Denn plötzlich trat da eine Europäerin ein. Das Abenteuer kommt dann irgendwann mal auch in ein Gedicht hinein. Aber dieses Moment des Umstellens der Wahrnehmung, der Angewiesenheit auf das, was ich sehe, aber vielleicht, ich merke die Interpretation, die nötig ist. Das Eingeflossensein ja auch in die eigene Sprache, dort spricht niemand mit mir Deutsch, verändert mich und mein Umhergehen und führt, wenn ich wirklich sozusagen die inneren Membranen öffne, auch zu so einem seltsamen Einwandern dieser Außenwelt in mich und auch dieser Außenwelt in ihre Unverständlichkeit. Mir war das ja ein vollkommenes Rätsel, wie diese Frauen da in dieser Toilette, wie die quasi überhaupt, wie das gehen sollte. Und ich, was mache ich nun? Ja, und dieses Nicht-Weiter-Wissen und die Fremdheit wirklich am eigenen Körper spüren, das ist, warum das in die Gedichte hineinwandert. Weil Gedichte etwas ganz Körperliches haben können. Sie sind Rhythmus, sie sind gehörte Sprache, gesprochene Sprache.
Also die Routinen des Alltags sind außer Kraft gesetzt, die Befremdung ist groß, sie müssen neue Raster auch über diese Wirklichkeit legen, in der sie sich bewegen. Ich will jetzt nicht den Karlauer machen und sagen, war diese Toilette der berührte Ort? Trotzdem ist natürlich die Frage naheliegend, berührte Orte, sind es welche, also in diesem Titel des Gedichtbandes, sind es diese Orte, die Sie eben nur berührt haben und nicht mehr Sie aktiv, also die Sie nicht begriffen haben? Oder was steckt hinter diesen berührten Orten?
Ja, schon etwas Transitorisches, wie Sie jetzt eben andeuten. Das heißt, es sind ja auch Orte, die ich nicht gründlich kennenlerne. Ich habe in keinem dieser Länder gelebt, ich habe eben die Sprache nicht gelernt. Die Kultur bleibt mir auch fremd. Und es geht auch genau um diesen Moment. Unsere Aufgabe im Leben, auch in der Politik, ist ja auch immer wieder, mit diesem Fremden und dem, was fremd bleibt, umzugehen. Man kann nicht alle Kulturen und alle Sprachen lernen. Und trotzdem versucht man, Menschen zu verstehen, mit ihnen zu verhandeln, sich diese Welt zu teilen, auch die Verantwortung über diese Welt zu teilen. Die Gedichte sind ein wunderbares Medium, um diese Fremdheit zu zeigen und auch zu zeigen, wo sie vielleicht transparent werden kann, wo Momente sichtbar werden, wo ich das Gefühl habe, jetzt komme ich ran, jetzt verstehe ich etwas, hier springt etwas über, ein intensiver Blick. Und das Berühren gibt es noch aus einem zweiten Grund, und deswegen ist es auch der Titel dieses Bandes geworden. Berühren hat immer zwei Seiten. Nicht? Es ist, wenn man sich selbst berührt, braucht man auch zwei Teile, die beide die Berührung empfinden. Und es passiert ja auch etwas zwischen den Teilen, die sie berühren. Da gibt es sozusagen Stofftransfer. Und weil Sie das eben ansprachen, ist nett, dass Sie den Toilettenkalauer nicht machen wollten, aber mein Gehirn geht dann da weiter. Es gibt ja auch sehr, sehr intensive Berührungen mit dem Fremden. Und jeder, der schon mal nach Asien gereist ist oder vielleicht auch nach Spanien, weiß, was einem dann fast zwangsläufig passiert. Man ist ja schließlich in diesen Ländern und irgendwann wird man krank. Und dann wandert das sozusagen durch einen hindurch. Und da sieht man auch, wie schwierig etwas Fremdes eben auch sein kann. Und trotzdem muss man damit sich beschäftigen. Und die Gedichte machen das aber viel angenehmer und viel leichter. Sie bauen eine Brücke. Sie haben eigentlich eine Art Übersetzung geleistet, dessen, was da sozusagen an fremden Sprachteilchen auch bei mir ankommt, ist zu übernehmen, zu übersetzen in meine Wahrnehmung. Da würde ich gerne noch was dazu erzählen, nämlich die Geschichte von Kribberintl.
Machen Sie das, das ist eine wunderbare Geschichte. Ja. Vielleicht muss man vorab dazu sagen, Sie sind auch Übersetzerin, das heißt, Sie haben natürlich auch einen Blick für das andere in Sprachen, für das Verwandte, und Sie haben auch ein Ohr dafür, und so erklärt sich, glaube ich, diese Kribberintl-Geschichte sehr gut.
Ja, es hat mich immer angezogen, schon als Kind im Radio, wenn da so englische oder französische Lieder kommen. Was ist das? Wie ist es überhaupt möglich, dass man in einer anderen Sprache spricht? Und ich war 2004 für 4 Wochen in Marokko. Es war ein Austauschprojekt, natürlich erfunden sozusagen im Gefolge von 2001. Sehr wichtige Projekte. Und ich hatte einen Austauschpartner, einen marokkanischen Dichter, und lebte in einem kleinen Hotel am Eingang zur Fußgängerzone von Casablanca. Und dieses Hotel, können Sie sich vorstellen, so ein arabisch prunkvoller Eingang, nur Marmor, nur Spiegel, nur Glätte, nur Männer. Und da musste man quasi durch. Und dann entdeckte ich, es gibt auch einen Seiten-Ein- und Ausgang, wenn man sich da nicht durchpressen möchte. Es gab kein Frühstück. Ich bin morgens ein Mensch, der nicht fähig ist zu sprechen, egal in welcher Sprache, bevor man mir nicht einen Tee gegeben hat oder so etwas. Und den Tee musste man im Café draußen kaufen. Ich bin also durch diesen Seiteneingang immer rein und raus, glücklich, niemand sprach mit mir. Und es ist ja auch verwirrend, ich sagte schon, man kann nicht sprechen. Wichtig war ja auch, das Hotel immer wieder zu finden und mich in diesen Straßen zu orientieren. Und das half sehr, denn genau gegenüber von diesem Seiteneingang war ein Schild mit, oh juhu, lateinischen Buchstaben. Die waren leider recht sinnlos, denn die hießen, es waren 2 Wörter, das erste Kribr und das zweite Rintl. Kribr, Rintl. Am ersten Tag habe ich mich noch gewundert, am zweiten schon nicht mehr. Ich lief da immer lang, sah das Kribr-Rintl-Schild, ging ins Hotel. Und nun passiert das Wunder, ja, man wartet als Dichter, ich meine als Mensch und als Dichter allemal ja immer auf Wunder, da passiert es jetzt endlich. Ich gehe an einem meiner letzten Morgen aus diesem Seitenausgang, verschlafen, müde, gucke auf Kribr-Rintl und in meinem Kopf geht eine Lampe an. Ich verstehe plötzlich, was es ist. Es heißt nämlich Cabaret Oriental. Und was hatten die gemacht? Das habe ich eben da begriffen in dem Moment. Etwas sehr Schlaues eigentlich. Die haben einfach auch das Französisch ohne Vokale geschrieben. Kribrintl, weil das Arabische schreibt man ja so. Und die haben also quasi die fremde Sprache gelernt und das eigene mitgenommen. Und plötzlich dachte ich mir, die haben doch recht. Ich verstehe auch Kribrintl. Ich brauche gar keine Vokale. Und man kann im Französischen, muss man sich nicht mehr kümmern, ob das ein E hinten hat oder nicht. Das fällt alles weg. Und das ist sozusagen genau die Naht, diese seltsame Vermischung. Irgendwas nimmt man auf, weil man dort ist, weil man beobachtet. Man versteht plötzlich, wie die anderen ticken könnten, wie die sich auf einen zubewegen. Und das kann sich in einem Wort treffen. Und natürlich ist das Wort dann auch Teil eines Gedichtes, beziehungsweise auch Prinzip zum Teil dieser Gedichte geworden, die dann damit spielen, dass Vokale hier und dort aus Wörtern herausfallen und sie etwas ganz anderes werden.
Genau, ich wollte davon sprechen. Es gibt in diesen Gedichten eben tatsächlich dann diesen fremden Blick für uns auf den arabischen Vokalschwund, der sie inspiriert hat, damit zu spielen. Dann gibt es natürlich auch andere Wortspiele, die sie mit dem Französischen machen. Ciel logique und logiciel. Logiciel ist also die Software auf dem Computer. Die Franzosen ja, nehmen ja gerne.
Darf ich Sie da unterbrechen? Das ist ja nicht nur ein Wortspiel, sondern was mich sehr berührt hat in Marokko, das war übrigens dann auch in Indien, das ist die Kolonialgeschichte, die in diesen Ländern immer noch auch so sichtbar ist, auch in ihren Folgen und die sich eben auch in der Sprache niedergeschlagen hat. Denn es ist ja immer noch so, wenn man Bildung, wenn man sich bildet, wenn man Zugang zu Bildung haben möchte, muss man Französisch oder Englisch sprechen. Und ich habe mich da manchmal geschämt. Ich kann kein Wort lesen. Die können alles lesen. Die sprechen eine europäische Sprache. Und trotzdem sind das ja auch Machtinstrumente. Und diese kleinen Verwechslungen, ja, zwischen logiciel, also dem Computerprogramm, und dem ciel, logique, dem logischen Himmel, das sind quasi auch Fehler aus dem Arabischen heraus ins Französische, das wie so eine Form sich ja über dieses Land gestülpt hat. Und auch für mich die Wahrnehmungsmaske war. Und manchmal sind wir uns in den Fehlern begegnet. Das ist für Sie eine Fremdsprache, für mich eine Fremdsprache.
Wirtlich war es nicht wirklich für Sie in Marokko, hat man den Eindruck.
Ja, ich habe mich da nicht unbedingt nur wohl gefühlt. Das muss man so sagen. Ich bin immer wieder als diese Beobachterin auf Szenen gestoßen, die ich mir vielleicht rational erklären kann, die ich aber emotional nicht gutheiße und nicht verstehen wollte. Und die mich also wirklich in die Klemme gebracht haben zum Teil, weil ich nicht wusste, wie soll ich mich jetzt in dieser Situation verhalten. Und das Schlimmste war eigentlich so, indem wie es mir nachging, auch eine kleine Szene schon am zweiten Tag. Ich kam Ende Januar nach Marokko und fuhr hinaus in Casablanca zu der neuen Moschee. Die liegt direkt am Meer, das ist sehr schön gebaut, felsiger Strand und das Meer spült da so an. Und ich hatte mir die Moschee angesehen, soweit ich das durfte, und stand draußen und beobachtete eine Szene nebenan. Und das war eine Gruppe Jugendlicher, also so, die wirkten so halbstark, 15, 16, 17-Jährige, nur Männer. Die hatten da einen Hund und standen auf den Felsen und der Hund war im Wasser. Das Wasser war kalt, das war irgendwie klar zu dieser Jahreszeit. Und dann sah ich, dass dieser Hund da irgendwie rauskrabbelte und dann war er kurz draußen und konnte kaum laufen, das Tier, weil es wahrscheinlich schon so eisig kalt geworden war. Und dann haben sie ihn wieder ins Wasser geworfen. Und so ging das eine ganze Weile und ich bin dann näher hingegangen und habe gesehen, dass der Hund angebunden war, damit er ihn nicht wegläuft. Und ich weiß sozusagen, es kommt das Wissen ins Spiel, ich weiß, dass der Koran, Hunde, das sind sozusagen unreine Tiere und die nimmt man auf keinen Fall mit ins Haus und man hält sich keine Hunde. Man hat also einen anderen Zugang zu diesen Lebewesen als wir. Zugleich fand ich diese Situation schrecklich, die so vor mir zu sehen. Und da stand ich jetzt. Es war relativ unwahrscheinlich, dass diese Knaben überhaupt irgendwas verstehen, wenn ich etwas zu ihnen sage. Und ich habe mich auch nicht getraut. Ich hatte einfach Angst. Ich wollte nicht da unten im Wasser landen, muss ich wirklich sagen. Es hat auch niemand, es waren viele Menschen da und niemand hat darauf reagiert, auf diese Situation. Und ich hatte auch Angst davor, so eine richtige kulturelle Bruchstelle. Was erzeuge ich da, wenn ich da jetzt eingreife? Gibt es hier einen Mob oder sonst was? Und ich bin gegangen. Und dann hat mich dieses Bild dieses Hundes verfolgt. Und ich habe die Notizen für die Gedichte, die marokkanischen Gedichte, sind jetzt 15 im Band, die habe ich in Marokko gemacht, natürlich. Und ich habe die Gedichte dann zu Hause bearbeitet, ich habe sie zu diesem Zyklus geformt und es gab immer noch diesen Hund in meinem Kopf. Und es hat bis letzten Sommer, also in den Sommer 2007 hinein gedauert, bis es, ich wusste, das muss da eigentlich dazu, aber bis es mir möglich war, mit diesem Erlebnis zum einen für mich selbst umzugehen und mich auch dazu zu bekennen, wie feige ich in der Situation war. Und zum anderen, das ist dann ja nochmal ein ganz anderer Schritt eigentlich, ob sich so etwas fügt und in ein, wirklich ein Gedicht wird oder etwas, was das grundiert. Und ich war danach, war natürlich auch meine Wahrnehmung gepolt Und ich habe so viel Tierquälerei in diesem Land gesehen, und aber auch gequälte Menschen, Menschen gequält von ihren Lebensumständen, von ihrem Eingesperrtsein in ihrer Armut, was das natürlich schon diese Marokko-Reise eingeprägt hat, meinen Blick geprägt hat. Und es gibt aber auch sehr, sehr freudige und sehr sinnliche Szenen, das Gedicht im Hammam, im Frauenbad, also das erregt dann immer bei arabischen Männern ein größtes Interesse, wenn ich anfange, das vorzulesen.
Das werden wir jetzt nicht vorlesen, aber eines haben wir abgemacht, nämlich jenseits dieser Chronologie, auch die Chronologie der Reisen, die eingegangen sind in diesem Gedichtband Berührte Orte, gibt es auch noch eines, das sozusagen rausfällt, ganz zum Schluss, ganz neu reingekommen ist. Und vielleicht sagen Sie dazu was und dann lesen Sie es.
Ja, das Schwierigste an den berührten Orten sind ja vielleicht die Orte, die man meint, besonders gut zu kennen, also zu Hause, die Wahrnehmung hier in Deutschland bei Reisen. Und es gibt Einzelgedichte, und das sind sehr oft Gedichte eben sozusagen aus Lessingswald in der Nähe, also zwischen Wolfenbüttel und Braunschweig, oder es sind Gedichte aus Berlin. Und ein Gedicht stammt aus Karlsruhe. Und dazu muss man sagen, ich war im Mai diesen Jahres eigentlich zum ersten Mal so richtig in Karlsruhe und hatte eine Einladung dort am ZKM, also Zentrum für Medien und Kunst, Neue Medien und Kunst, Kunst und Medien, ja. Und bin eigens früher losgefahren, um vorher mir in diesem Zentrum Medienkunst anzusehen. Ich kam um 3 Uhr in Karlsruhe an und stieg aus dem Zug, ging ins Hotel und wollte in die Straßenbahn steigen, das ist alles direkt vom Hauptbahnhof in Karlsruhe, und sah, da ist ein Zoo gegenüber. Und es war ein schöner Frühlingstag, und statt mir die Kunst anzusehen, bin ich einfach in den Zoo gegangen und habe einen spektakulären Eisbärenkampf gesehen in so einem ganz neuen Gehege. Ja. Das wäre ja mal ein toller Gedichtstoff, aber nein, ja, die Eisbären wollten partout kein Gedicht werden, sondern es ist ein Gedicht über einen Uhu entstanden. Und eigentlich ist es interessant, darüber zu sprechen, weil man so oft als Dichter gar nicht mehr weiß, woher ein Gedicht wirklich gekommen ist. Wo war der Anfang? Wo war das erste Bild? Und dieses Gedicht empfinde ich immer so, das ist mir geschenkt worden. Das habe ich im Zoo aufgeschrieben und eigentlich nie mehr was dran verändert. Und es kam aus diesem Nachmittag, als hätte es da auf mich gewartet. Und da freut man sich als Autor, ja, weil es passiert alle 10 Jahre einmal. Und es ist kurz. Und dieses Gedicht lese ich Ihnen jetzt vor. Das Wort Uhu ist ja auch so schön lautmalerisch, und hier hat es sich im Titel verändert. Unruh. Wie aus einer anderen Welt. Nein, es sind mitnichten Augen. Das tiefe Gold, das Kakaobraun, nördlicher Vogel. Es sind Flecken. Die Schatten der Bäume, das moosige Licht. Wir möchten Augen sehen, Knöpfe, Möbel. Ein Uhu, mitteleurasisch, durchschnittlich. Leg eine angeschnittene Zitrone hinzu. Natürlich haben Sie Sehen.
Vielen Dank, Ulrike Dresner. Für Unruh. Und ich habe gerade gedacht, eigentlich ist in diesem Ausweichen ins ZKM zu gehen, also sich der Kunst- und Medientechnologie auszusetzen und stattdessen in den Zoo zu gehen, eigentlich wiederholt sich da eine Bewegung, die man bei Ihnen ganz oft sehen kann, nämlich die zwischen dem sehr Heutigen, zwischen dem Modernen und ja, dann wieder zurück in die Vergangenheit, sich anzudocken an ja auch Traditionen oder die umzuschreiben, wie zum Beispiel in Ihren Essays. Was ist das? Was ist dieser Übergang von, oder diese durchaus diese Faszination von Heutigem und dann aber auch wieder die Abkehr davon?
Ja, ich glaube, im Tiefsten ist das für mich eigentlich ein Abbild dessen, wie Menschen wahrnehmen, wie unsere Köpfe auch funktionieren. Das kennen Sie, wenn Sie hier einfach nur durch die Messe laufen. Plötzlich schießt einem ein Gedanke an zu Hause in den Kopf, ein Gedanke an früher. Man trifft jemanden, den man jahrelang nicht gesehen hat. Man denkt plötzlich an die Zukunft. Die Zeit ist ja etwas, was zwar ganz ein hartes, rigides Regime führt mit uns oft, aber in unseren Köpfen auch durchlässig werden kann. Und die Bedeutung eines Dinges im eigenen Leben, für die eigenen Gefühle, die eigenen Gedanken, die kommt ja nie aus diesem einzelnen Moment, sondern sie setzt sich zusammen aus dem, was ich zu einem Geruch gelernt habe, zu einer Farbe gelernt habe. Und das ist ja eben auch Sprache. Und deswegen eignen sich, denke ich, auch die Gedichte so schön für diese Durchlässigkeit der verschiedenen Schichten von Wirklichkeit. Auch Sprache ist ja etwas, das in keiner Weise nur auf der Oberfläche eines Heutes funktioniert, sondern sie ist ja ein unglaublicher Schatz, also ein wirklicher Thesaurus, eine Schatztruhe, in der das Wissen von Generationen und Generationen abgespeichert ist. Zum Beispiel in Redewendungen. Ja, geh dahin, wo der Pfeffer wächst, steckt irgendwie ein Stück Kolonialgeschichte drin. Und natürlich auch in sonstigen Metaphern, die man benutzt, auch in Grammatik. Und da schwingt die Vergangenheit ja mit. Und mich als Dichterin interessiert, was macht die heutige Zeit, das heutige Leben, unser Umgehen mit Medien, unser Reisen, die sogenannte globalisierte Welt, wie schlägt sich das nieder in der Sprache und wie lässt es sich überhaupt ausdrücken? Und dazu braucht man hier und da, um die Verwandlung zeigen zu können, auch das Alte, die alte Form, die erprobte Form, den alten Rhythmus, um sozusagen das Neue und Veränderte daran auch anzudocken.
Sie sind unter anderem Gründungsmitglied dieses Internetforums für Poetik und Poesie. Das ist ja dann so ein Weg, die auch wie bei intermedialen Projekten tatsächlich die neuesten Kommunikationswege zu nutzen. Ändern die wiederum was daran oder ist das nur ein Forum, so wie früher Bibliotheken oder Zeitschriften ein Forum gewesen sind? Oder lässt das auch seine Spuren in der Lyrik oder im Schreiben, in den Bildern? Wie sehen Sie das?
Das ist eine schwierige Frage. Ich bin mir ganz sicher, dass so etwas Spuren hinterlässt. Das Problem ist, wo kann ich die fassen, wo kann ich die greifen? Und nach meiner Beobachtung erhöht es sozusagen die Beweglichkeit auf beiden Seiten, bei den Autoren und auch bei den Lesern, nämlich die Beweglichkeit, einfach bei Schnitten mitzugehen, nicht verwirrt zu sein, sondern es zu verstehen, ich habe jetzt sozusagen ein zweites Fenster und ein drittes Fenster, das ich jetzt aufklicke und das dann wieder zugemacht wird und dann gerate ich auf eine andere Ebene. Also die Möglichkeit, mit Zitaten, mit Collagen zu arbeiten, ist etwas leichter geworden. Verändert sich natürlich auch in ihrer Bedeutung, weil es gar nicht mehr so auffällt. Das ist das eine. Zum anderen gibt es ja schon auch man kann ja gucken, wie sprechen wir in neuen Medien, wie benutzen wir Metaphern, wie das Alphabet, wie verändert sich denn Sprache, wenn ständig Bilder sie begleiten? Und da verstehe ich Gedichte und auch das Medium Buch natürlich auch als etwas, das eben ohne Bilder als Fotos funktioniert, sondern die Bilder in der Sprache baut. Und diese Bilder sind nicht besser oder schlechter, aber sie wirken anders. Und sie evozieren auch etwas anderes. Und ganz, ganz wichtig gehört für mich noch dazu die Stimme, das wirklich gesprochene Wort. Und da sind wir dann eigentlich bei einem ganz alten Medium wieder, das gut in diese neue Medienlandschaft hineinpasst, nämlich dem Auftritt. Der Dichter auf der Bühne, der durch das eigene Vorlesen von Texten ja auch eine Interpretation gibt, eine Brücke baut und über Rhythmus und Klang an Gefühle andockt wiederum, die immer mit Sprache verbunden sind, die wir aber oft gar nicht so bemerken, so wie wir alle Körpersprache haben und man achtet nicht immer darauf, so haben ja auch Worte wie Uhu zum Beispiel, ja, dieses Tiefe und das Lautmalerische darin, so haben die ihre Nebenbedeutung noch zu dem offiziellen Sinn dazu und das wird virulent und kräftig und es kann auch ganz bezaubernd wirken, wenn man das hört tatsächlich.
Glauben Sie, dass Sie als Dichterin heute, als Lyrikerin heute den Menschen auch ja, Gefühlsanleitungen liefern, Dinge, so wie Tsvetaeva das zum Beispiel gesagt hat, was andere sich nicht laut zu denken trauen, liefern und damit auch Gefühle zum Ausdruck verhelfen?
Das würde man hoffen, zum einen. Zum anderen habe ich manchmal von Rückmeldungen her den Eindruck, dass auf jeden Fall eines gelingt, nämlich die Veränderung von Wahrnehmung. Dadurch ein Gedicht, das kann man sich ja auch manchmal vorstellen, wie ein ganz starker Scheinwerfer, der auf etwas Bestimmtes aufblendet. Und dieses, was auch immer es ist, das sind ja immer Dinge, für die es keine Worte gibt, sondern Gefühls- und Denkzusammenhänge, die wirklich fokussiert und dem Leser auch zeigt und ihn mit hineinnimmt. Und ich höre manchmal von Menschen, dass sie etwas lesen, dass Gedichte, wie auch immer, woher auch immer, und das wirklich mitnehmen, auch in ihrem Inneren. Und ja, auch anwenden natürlich, das finde ich ganz wichtig für das eigene Leben. Gedichte sind ja nicht irgendwie wichtig, weil sie in irgendwelchen Schulbüchern stehen oder weil sie in den Kanon gehören, sondern im Endeffekt sind sie wichtig, weil sie mir für mein Leben, für meine Wahrnehmung, für meine Menschenkenntnis etwas geben. Und auch für meine Begegnung vielleicht mit der Fremde, jenseits des Reiseberichtes und jenseits auch der politischen Agenden, die es da natürlich immer gibt. Und ich halte nichts davon, wenn wir jetzt, ich gehe jetzt nochmal auf den Marokko-Zyklus ein oder auf den Zyklus über Syrien, wenn wir sehr schöne, wie gesagt, wichtige Projekte haben, in denen man Austausch betreibt. Ich halte nichts davon, solange man das tut, ohne zu sagen, ja, und ihr dürft euch fremd bleiben. Es kommt doch gerade darauf an, sich auch in der gegenseitigen Fremdheit zu erkennen und zu respektieren. Und da können die Gedichte sozusagen das nochmal zeigen.
Ulrike Dresner, ich danke Ihnen für das Gespräch, Ihnen danke ich fürs Zuhören. Berührte Orte heißt der neue Gedichtband, der im Luchterhand Verlag erschienen ist und über den es in unserem Gespräch über weite Strecken ging. Danke.
Danke auch.